Und ich starte schon bei der Anmeldung mit der Frage, was kann jeder gut in der Familie? Das sollen die sich schon mal zu Hause am Armutstisch überlegen. Und das sind die Stärken, von denen wir ausgehen, wenn es um Probleme, um Schwächen geht. Und dabei lasse ich implizit, aber auch explizit mein christliches Menschenbild einfließen. Jeder ist wunderbar von Gott gemacht, das sage ich. Ich sage, jeder ist wunderbar gemacht. Und ich sage dann auch, jeder ist auch wunderbar von Gott gemacht. Aus meiner Sicht können Sie da was anfangen. Und dann können Sie es oder können es nicht. Und je nachdem haben Sie aber gehört, dass ich das kann und ich das so denke. Und das merken die Menschen auch, die Eltern und die Kinder in der Therapie. Und vielleicht fallen dann auch so Sätze wie, du bist ein wunderbarer Gedanke Gottes oder Gott wollte genauso eine Hanna, so einen Leon wie dich. Du bist wertvoll und ich habe auch Bilder und Worte in meinem Raum, die das unterstützen. So, du bist wertvoll, und das steht am Bibelvers drunter, Psalm 139 oder sowas. Und wir arbeiten auch mit Skulpturen und Körperhaltung, die das ausdrücken, dass jemand wertvoll ist und von Gott angesehen. Ich möchte das an drei Beispielen deutlich machen. Einmal Selbstwert, Thematik, dann Interaktionsstörung und Schlafstörung. Einfach nur Stichworte, wie ich damit umgehe. Das ist jetzt nicht komplett, aber zu diesem Thema passend. Selbstwert gibt es ja ganz oft bei Teilleistungsstörungen, bei ADS, bei SI, bei emotionaler Verarbeitungsstörung, einfach auch in der pubertären Entwicklung. Und wie irritierend ist es denn, wenn jemand einzelne Leistungen nicht kann, aber sonst doch eigentlich denkt, ich bin ganz okay. Und das, warum bin ich da, kann ich das nicht? Warum kann ich nicht schreiben? Warum raste ich dauernd aus? Und wie viel Abwertung erfahren Kinder auch in allen Bereichen, wenn sie so sind, dass sie nicht passen? Ich gebe Ihnen eigentlich eine Orientierung erstmal, dass Menschen verschieden sind, dass auf der gaußschen Normalverteilung sie an irgendeiner Stelle der Verteilung sind und andere sind eben woanders und das ist völlig okay und wir brauchen alle. Und jemand ist gewollt, genauso wie er gemeint ist, genauso wie er ist und geliebt, so besonders wie er ist und wichtig. Und diese Worte, die fallen den Kindern so oft ganz doll ins Herz, da blühen die geradezu auf, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Einfach einzigartig, einmalig. Wir suchen dann Worte, wie das eigentlich ist. Und wie ist das Körpergefühl, wenn du das hörst, dass du einmalig bist, dass du einzigartig bist? Und dann spüren sie im Körper und richten sich meistens auf und spüren ihre Stärke. Und wir gucken dann, was mit dieser Körperhaltung, mit dieser Stärke anders möglich ist als sonst im Alltag, wo man gedeckelt ist und sich klein macht. Und ja. Und dann gucken wir, dass wir Sätze aufschreiben, wie ich schaff's oder ich probiere mal und skalieren das, wie stark wir uns fühlen in dem Bereich, aber in dem anderen eben auch nicht. Und es darf auch so sein. Das passt zu Selbstwert richtig gut. Ich hatte heute ein Mädchen da, ein muslimisches Mädchen, die in Rückzug geht wegen Selbstwertproblematik. Und ich sage ihr, dass ich als Christin denke, dass ich geliebt bin und sie geliebt ist von Gott. Und dass ich sage, vielleicht kannst du daran anknüpfen. Und ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat, aber sie hat es gehört. Mehr mache ich dann auch nicht daraus. Das finde ich auch ganz gut, dass ich daraus nicht mehr mache, deshalb tue ich es ja, weil ich finde, dass ich das stehen lassen möchte und da nicht in eine Diskussion gehen möchte mit ihr. Aber ich glaube, es arbeitet in ihr und das würde mir auch reichen an dem Punkt. Bei Interaktionsstörungen, meinetwegen wie Rückzug, Schulverweigerung, sozial-emotionale Auffälligkeit und anderes. Da geht es mir eigentlich im Wesentlichen darum, dass ich davon ausgehe, dass Gott den Eltern Liebe gibt für die Kinder. Und damit die Kinder in dieser Liebe werden können, wie sie eigentlich sind, in der Interaktion mit den Eltern, mit den genügend liebenden Eltern werden können, wie sie sind. Und das ist irgendwie ein gutes genetisches Wissen, mit dem jeder auf die Welt kommt. So sind wir von Gott gemacht, so sage ich, erkläre ich das auch, dass wir wissen, was wir eigentlich brauchen. Und dass wir auch dann merken, wenn das nicht da ist und darüber sauer sind oder traurig und als Kind das einfordern von Eltern. Und ich finde auch, dass man deswegen unbedingt die Eltern dabei braucht. Ich könnte gar nicht mit Kindern alleine arbeiten, weil die Eltern dann lernen können, was sie günstigerweise dem Kind geben können und in welcher Berührung oder mit welchen passenden Ermutigungen, mit welchem Schutz oder Unterstützung. Und ich finde, das geht mit Kindern so gut, weil sie noch so nah am Himmel sind, denke ich immer. Sie wissen noch dieses Wissen von Hoffnung, diesen Sinn für Hoffnung, diese Wahrnehmung und Erwartung von Freude, dieses Spielerische, dieses bei Jesus auf dem Arm sein. Das erwarten sie, dass sie das von Eltern erleben. Und deswegen kann man es so schön mit ihnen und den Eltern zusammen erarbeiten, wie Bindung geht, wie Versorgung geht. Und das entwickeln wir dann gemeinsam mit den Eltern und den Kindern und eventuell eben auch, wenn das nicht weitergeht, mal mit den Eltern alleine zu gucken, was ist da eigentlich los, wenn es nicht geht. Ja, oder welche Grenzverletzungen es gegeben hat. Und ich sehe oft vor meinem inneren Auge Gott, der uns sieht, dem ich alles sagen kann. Und das übe ich mit den Eltern und den Kindern, Gefühle zu benennen im Kontext. Und die Kinder so zu sehen, wie sie sind. Dass die Eltern, die vielleicht eine Imagination machen, wie ist mein Kind eigentlich gedacht? Um daraus die passenden Interventionen und Interaktionen herauszufinden. Also zum Beispiel hatte ich neulich eine Mutter, die sagt, mein Kind ist eigentlich wie ein Schmetterling. Wunderschön, aber flattert hin und her. Naja, und was braucht dann ein Schmetterling, haben wir besprochen. Ja. Was ich auch wichtig finde mit Kindern, die Interaktions- und Selbstwertprobleme haben, ist diese Einzigartigkeit, die hat ja auch einen Auftrag. Was bin ich eigentlich? Wer bin ich? Und was soll durch mich in die Welt kommen? Das ist eine Frage, die denkt man vielleicht nicht bei Kindern, aber die verstehen die sofort. Und sie fühlen sich sehr gewertschätzt und sehr würdig und wertvoll, wenn man sie das fragt. Und dann haben wir ja schon die Ressourcen herausgearbeitet und dann kann man schon davon ausgehend herausfinden, wo, in welchem Kontext sie das üben können. Drittes Thema Schlafstörung. Was beschäftigt mich eigentlich noch so sehr, dass ich nicht schlafe? Und wie können Eltern das begleiten? Neben gutem Rhythmus, vielleicht eher Unterforderung als Überforderung, reduzierten Leben, nicht so viel außerhäusige Zeiten. Wie können Kinder entlastet werden? Das sind natürlich die Fragen, die wir auch haben. Wo sind die Ursachen? Leistungsorientierung? Gibt es irgendwelche Elternthemen? Gibt es eine systemische Verwirrung? Aber dann gehe ich irgendwann auf eine Intervention von Ignatius von Loyola, nämlich dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Und ich sage auch, dass das ein Mönch war, der dadurch selber wieder zurechtgekommen ist. Dass der zur Zeit Luthers gelebt hat und dass wir alle so alte Sachen gut gebrauchen können, weil es in uns gemeinsam ist, dass wir es brauchen, dass wir nochmal am Abend angucken, was eigentlich am Tag war. Und dann erkläre ich das, dass der Ignatius das in der Gegenwart Gottes gemacht hat, dass ihm das ganz wichtig war, sich das erst zu vergegenwärtigen, dass er nicht allein ist, dass Gott da ist. Und ob Eltern oder Kinder das dann nehmen, das weiß ich gar nicht. Aber ich habe es dann gesagt und die Möglichkeit ist doch offen. Und ich erkläre auch, dass es Sicherheit gibt und beruhigt und hilft, wenn man nicht allein ist, wenn dieses große Heilige, dass Gott, der mit uns ganz nah ist, dass der dabei ist und dass wir eben vor Gott, dann gibt es so bestimmte Schritte bei diesem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, die ich auch schriftlich mitgebe. Also Gegenwart Gottes bewusst machen und dann den Tag durchgehen mit Dank, mit dem, was offen geblieben ist und mit der Frage, was man am nächsten Tag vielleicht anders machen kann. Das, was offen geblieben ist, benennen wir Christen oft mit Sünde, aber ich finde diesen Ausdruck eigentlich sehr schön. Da kriegen wir einen niederschwelligen Zugang. Ja, und ich glaube, das ist so das, was ich sagen würde. Und vielleicht ist dabei immer dieses Bild, dass Kinder in der Liebe begleitet werden, damit sie werden können, wie sie eigentlich gedacht sind. Und wenn wir da auf dem Weg sie ein bisschen begleiten können, dann empfinde ich das als eine große Ehre. Soweit. Auch Hinweise gebe. Also auch auf eine Gemeinde meinetwegen oder auf einen Podcast oder was, was die dann weiterführt.
Du erwähntest ja auch am Anfang ein muslimisches Mädchen. Hast du da auch so ja auch Abwehrreaktionen erlebt, so aus dem muslimischen Bereich?
Also bei der, die ich heute hatte, gar nicht. Die hat einfach zugehört und ist einfach ein sehr freundliches Mädchen. Ich weiß aber nicht, was sie denkt. Aber es gibt Leute, die dann sagen, da war ich sehr überrascht eigentlich, mit Religion will ich nichts am Hut haben. Und das sind islamische Leute, die islamisch übergriffige Religiosität erlebt haben.
Wie ist mein Kind eigentlich gemeint, hast du gesagt? Magst du noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie du das anleitest?
Oft entsteht es aus irgendeiner Situation, wo Eltern vorgefasste Meinungen haben, wie das Kind zu sein hat. Und dann erzähle ich eigentlich von uns, dass wir in Problemsituationen für unsere Kinder mal gebetet haben und dann ein Bild bekommen haben. Da mache ich Beispiele. Und dann brauche ich eigentlich bei Eltern gar nicht lange. Das geschieht fast im Gespräch. Wir machen keine lange Stille, wie man das mit Erwachsenen machen würde, sondern wir gucken im Gespräch, wie ist eigentlich dieses Kind? Und indem wir dann so ein paar Minuten sowieso schon drüber geredet haben, kommt fast automatisch bei Eltern diese Sicht auf das Kind, weil sie sich ja schon so damit beschäftigen und Fragen haben.
Fragst du nach, ob sie ein Bild dafür haben
Ja,
oder?
ich frage nach einem Bild, ob sie ein Bild haben oder bestimmten, manchmal auch eine Skulptur. Sie sind ja auch angeregt, indem sie im Raum was sehen. Ich habe da zum Beispiel so eine heilige Familie stehen. Aber eigentlich nehmen sie meistens Bilder aus der Natur. Also ein Tier oder ja, oft ein Tier eigentlich.
Günther,
Genau.
willst du fortfahren?
Ja, ich bin gerade auch ganz erstaunt, wie das so ineinander greift, so den Einstieg, den ich habe. Da wollte ich mal so eine Bibelstelle veranstellen. Also es war eine meiner Lieblingsbibelstellen für den pädagogischen oder therapeutischen Bereich. Und die Stelle steht in Sprüche 22, Vers 6. Da steht, erziehe dein Kind seinem Weg gemäß, es wird nicht davon weichen, auch wenn es älter wird. Also der Auftrag natürlich an Eltern und auch für Elternberatung oder auch für uns als Therapeuten. Was ist sein Weg? Der Weg und ich sage mal auch das Stichwort Zugangsweg. Welchen Zugangsweg hat das Kind zu Gott? So, ne? Ich glaube, grundsätzlich sind die Kinder, auch je jünger sie noch sind, sehr offen und sehr empfänglich und sehr offen für Transzendenz und für Gott letztendlich. Und es gibt ja diese verschiedenen Ansätze da. Es gibt verschiedene Zugangswege, wie man Gott am besten so erfahren kann. Na, da gibt es von dem Gary Thomas das Buch, da gibt es 9 Wege oder Bill Hybels hat 7 Zugangswege zu Gott so vorgeschlagen, ob man Gott in der Natur am nächsten fühlt oder in der Kreativität, in der Musik, in der Kunst, vielleicht manche auch in klaren Ritualen oder in der Tradition. Manche erleben Gott auch über ihren Verstand, über den Intellekt. Und diese unterschiedlichen Zugangsweisen oder die, ich sag mal, impulsiven Stichwort in Kombination mit ADHS, mit Aktivität, die müssen Gott in Action, können Gott in Action, in Feiern, in großen Aktionen erleben. Und ich finde, diese Grundhaltung, diese Grundfrage, Kinder und Jugendliche zu sehen, da sehr spannend. Also einfach, wenn ich ein Kind sehe, Mensch, wie tickt dieses Kind? Was für einen Weg könnte das zu Gott haben? Auf welche Art und Weise ist das Kind empfindsam vielleicht auch Gott gegenüber? Und so diese Grundfrage in mir, also ich gehe insgesamt sehr viel dezenter um, weil ich in einer sehr säkularen Praxis arbeite und auch der Großteil der Patienten weniger, ja, muslimischer Hintergrund kommt schon öfter vor, aber bewusst Christen, das ist dann doch eher Zufall, dass das dann so an die Oberfläche kommt. Aber was heißt Zufall, ne? Oder man bewirkt es in Gesprächen hervor. Aber im Großen und Ganzen bin ich da schon dezenter, also was den Umgang da so angeht. Aber diese Frage nach dem, ja, Zugangsweg des Gegenübers, des Jugendlichen zu Gott, das ist für mich so eine ganz spannende Grundfrage, die mich auch selber neugierig macht, das so rauszukitzeln, ne? So, wie tickt der Einzelne? Ja, ich wollte dazu noch mal so unter diesen Überschriften von Glaube, Vertrauen, von Hoffnung und von Liebe noch so einzelne Übungen vorstellen, die ich in der Praxis gerne umsetze und die mir helfen, auch auf diesen so einen Zugang, so, ich sag mal, so ein bisschen Richtung spirituelle Anamnese beim Kind, auch in diese Richtung so ein bisschen zu kommen. Zum Thema Glaube, Vertrauen, da gibt es eine Übung, die heißt der sichere Ort. Die ist bekannt aus Traumatherapie oder auch aus anderen Therapieansätzen und ja, gebraucht eben auch stark diese Imagination, die Vorstellungskraft der Kinder. Es gibt dazu ein sehr, sehr schönes, leider vergriffenes Kinderbuch. Das habe ich mir gerade über Medimops tatsächlich bestellen können. Das heißt, Mein Freund ist immer da. Und es handelt von einem ungefähr 8-jährigen Jungen, der sich zu Hause immer so seine Butzen baut und auch bei Familienstress und Streit immer so einen Rückzugsort findet, um Gott zu begegnen. Und das ist für mich so ein bisschen diese Richtung von diesem sicheren Ort, wo jeder eine Vorstellung hat von einem Ort, einem Raum, in dem er sich wohlfühlt und wo man dann auch, ja, in einer Übung, in einer Zeit von 15, 20 Minuten oder auch länger reingehen kann, ne? Je nachdem, wie die Kapazitäten der Kinder sind. Und sie sollen sich dann vorstellen, ja, stell dir vor, ein Ort, wo du dich sicher fühlst, wo du selber sein kannst, wo der ganze Stress vielleicht aus der Familie, vielleicht aus der Schule außen vor bleibt. In welchem Ort bist du denn überhaupt gerne? Ist es ein Ort, Urlaubsort, ein warmer Ort? Und was ich ganz interessant finde, ist bei den Kindern dann oft, dass die ja in ihrem eigenen Zimmer tatsächlich landen, in der Vorstellung, wo sie sich so richtig einmummeln und gemütlich machen. Und ja, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, ein guter Weg, auch über weiteres wirken lassen. Ich glaube, Gott wirkt auch in solchen Übungen. Wer zum Beispiel ist denn da noch an diesem Ort? Gibt es da noch jemand anders? Ja, und naja, ist ja sehr verbreitet, die unsichtbaren Freunde zum Beispiel. Aber für mich sind das Brücken auch, ja, vielleicht sind Gottes Engel auch anwesend, ne? Und vielleicht ist ein Bezug zu Gott da, der denn in so einer Übung womöglich hervorkommen kann. Und wo vielleicht hat das Kind Wurzeln oder vielleicht sagt es dann einfach, ja, Gott beschützt mich, Gott ist hier an meinem Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühlen kann, so, ne? Und ja, von daher finde ich das so eine ganz kostbare Übung, ne? Es muss natürlich, man muss gucken, wie ist die Beziehung schon aufgebaut mit dem Kind, dass es sich in sowas auch ein Stück weit fallen lassen kann. Aber in der Regel mögen die Kinder das gerne. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Man muss nicht immer die Augen zumachen, ne? Können auch mit offenen Augen sich das vorstellen. Kinder sind halt sehr unkompliziert oft. Ja, das ist so diese Ebene, ja, Bezug, Vertrauen, Sicherheit zu finden. Zu dem zweiten Stichpunkt Hoffnung, da habe ich eine Übung, eigentlich ein diagnostisches Instrument, projektives Verfahren, es nennt sich die Zehn-Wunsch-Probe, die ich sehr, sehr gerne einsetze, einfach um Bedürfnisse, weil viele Kinder, die sind so vielleicht zugeknöpft und verschlossen, die finden kaum Zugang zu ihren eigenen Wünschen oder ihren eigenen Bedürfnissen, Raum, das überhaupt mal äußern zu können. Und der Gedanke ist so, stell dir vor, jemand besucht dich, der Wünsche erfüllen könnte. Der, egal, was du dir wünschst, der würde das hinkriegen. Und da ist natürlich dann die erste Frage, ja, wer könnte das überhaupt für dich sein? Ne? Manchmal ist ein Bezug da zu Märchen. Eine gute Fee, ne, kann natürlich das auch hinkriegen. Aber auch natürlich die naheliegende Frage, ja, könnte Gott für dich auch Wünsche erfüllen? Wie wäre das? Und ja, bei manchen kommt dann schnell so ein Nicken, ja, hängt natürlich auch wieder mit dem Gottesbild ein bisschen dann zusammen, ne? Gott ist ja kein Wunschautomat, aber es ist oft mehr so die andere Richtung, dass Gott gar nicht zugetraut wird, dass Gott auch, ja, Wünsche erfüllen kann, dass Gott mir das geben kann, was ich mir wünsche. So, ne? Das ist ja eigentlich was schon sehr Vertrautes und schon sehr Nahes, ne? Um da so heranzuführen, ja, ist immer ein Versuch wert, sage ich mal. Ja, man kann es natürlich nicht forcieren, aber diese Übung ist in sich schon sehr, sehr wertvoll, weil es öffnet die Kinder für, Mensch, was würde ich mir überhaupt wünschen? Bei manchen kommt dann, ja, ich wünsche mir ganz viel Geld, ich wünsche mir einen Pool und ich wünsche mir eine Villa. Das ist bei vielen dann erstmal so was, oben aufliegt. Aber wenn man dann weiterguckt, dann kommen da manchmal noch ganz andere Punkte dann zutage, wenn man weiter fragt, Mensch, was würdest du dir für zu Hause anders wünschen? Ja, das der Stress weniger wird mit Mama, dass Papa und Mama sich wieder vertragen und. Also das gibt ganz viel her, wo das Innenleben der Kinder einfach hervorkommt und das an sich schafft schon eine Menge Hoffnung, auch für die Kinder, auch die Jugendlichen, ne? Die sind auch in der Übung oft sehr kreativ und sehr detailliert, dass sie sehr viele Punkte finden, was sie sich anders wünschen würden und was dann eben so ein Hoffnungsweg tatsächlich aufmacht, so, ne? Und auch natürlich sehr viel für weitere Gespräche in den weiterführenden Therapiesitzungen. Ja, das ist die 10-Wunsch-Probe. Ich habe noch zum Punkt Liebe. Da die große Frage, ja, wie kann Liebe die Kinder erreichen? Die Annahme, die Liebe, die sie brauchen. Und da sind natürlich, ne, ähnlich wie Anne das gesagt hat, die Eltern oft die entscheidenden Persönlichkeiten, wo man sagt, die müssen einbezogen werden. Und da finde ich dieses Thema 5 Sprachen der Liebe. Es gibt ja eigentlich noch viel mehr Sprachen der Liebe, aber diese 5 Sprachen, das war mal so ein prägnantes Thema, was ich immer gerne einflechte. Und auch die Frage, kennen die Eltern ihre Kinder? Wissen die, auf welche Art und Weise ihre Kinder die Liebe, die Zuwendung, die Annahme von ihnen auch empfangen können? So, ne? Also ich gebe mal kurz die Stichworte, ist vielleicht nicht überall bekannt. Also bei 5 Sprachen der Liebe ist so die Theorie, jedes Kind hat so ein oder zwei Hauptzugangswege, Liebe von Eltern oder von anderen Menschen auch zu empfangen, letztendlich auch von Gott. Ich übertrage das gerne auch ein bisschen auch auf diese Ebene. Und manche Kinder zum Beispiel sind sehr empfänglich für Lob und Ermutigung. Ne? Also für manche ist das regelrecht existenziell in ihrem Sein, dass sie regelmäßig gelobt werden. Ne? Also für manche mehr als für andere. Manche sind sehr bedürftig nach Kuscheleinheiten, nach viel Körperkontakt, vielleicht sogar auch noch in älteren, wenn sie älter geworden sind. Ne? Selbst ne? Bei Teenies modifiziert man das dann natürlich ne? auf eine andere Art und Weise. Aber dieser Körperkontakt ist wichtig. Die besondere Zeit zu zweit, ne? dass man auch da ausspart. Vater-Sohn-Zeiten, Vater-Tochter-Zeiten, Mutter-Kind-Zeiten, ne? diese besondere Zeit auszusparen und oder auch Hilfe und Unterstützung, dass das Kind in seinen Projekten, in seinen Vorstellungen Unterstützung bekommt und nicht nur funktionieren muss in den vorgegebenen Rastern und Mustern. Und eben auch die Ebene der Geschenke. Alle Kinder mögen wahrscheinlich schon Geschenke, aber für manche sind das nochmal besondere Liebeserweise. Also diese fünf Sprachen der Liebe finde ich ein ganz wertvolles Instrument, das weiterzugeben, ja, da wirklich einen Raum zu finden oder auch die Kinder kennenzulernen, also zu sagen, welche Sprache der Liebe spricht dein Kind, spricht, ne, und was ist davon im Alltag schon zu sehen? Das ist ja dann noch die nächste Frage. Wie sieht das im Alltag aus? Ist dafür Raum da? Zum Beispiel Qualitätszeit und so weiter. Zum Thema Liebe habe ich noch einen weiteren Aspekt, der kommt so ein bisschen mehr aus der lerntherapeutischen Ecke. Und da würde ich gerne mal so eine kleine Mini-Selbsterfahrung machen. Ich halte mal ein Plakat hoch und bitte mal euch, das mal zu lesen und wirken, auf euch wirken zu lassen. Und mal zu gucken, was macht das mit mir? Glaube ich das, was da steht, oder was kommt da in euch hoch? Ja, ich halte das mal so rein. Moment, jetzt brauche ich einen Winkel. So geht es, ja. Ist das lesbar? Kommt durch? Ja.
Ihr könnt sonst auf darauf gehen, den Sprecher bei Ansicht, also bei Ansicht die Fenster anklicken und dann auf Sprecher und dann Hans-Günther, müsstest du noch mal sprechen? Ja, genau.
Ach, war ich vorher die ganze Zeit klein?
Je nachdem, wer was wie eingestellt hat, bei dem einen so, bei dem anderen anders. Ist so.
Jetzt bin ich nicht mehr zu sehen.
Doch, also bei mir, ich habe dich jetzt auf groß gestellt und kann das jetzt auch lesen.
Ah, super, genau.
Aber lies es gern mal vor, dann hören es alle.
Genau, ich lese es nochmal vor. Der goldene Richtigmacher, da steht, ich bin wertvoll und kostbar, egal ob ich null Fehler, 10 Fehler oder 30 Fehler mache, ich besitze immer den gleichen Wert. Und ja, das ist so, geht so ans Thema Selbstwert. Und ich arbeite ja auch viel mit Kindern, die sehr viele Defizite haben in ihrem schulischen Alltag und sehr viel negative Rückmeldungen bekommen und dadurch natürlich sehr stark geprägt sind. Und das geht stark auf Selbstwert, ne? Also dieses Gefühl, ich bin eigentlich dumm, ich bin schlechter als alle anderen und eigentlich ja, bin ich wenig wert. So, ne? Das schwingt bei sehr vielen sehr stark mit, dieses Schamgefühl, diese emotionale Zurückgezogenheit und sich klein fühlen, ist doch sehr, sehr häufig mit den Kindern. Und ich weiß nicht, mir geht es auch so. Ne? Also mir ist auch nicht egal, ob ich 10 Fehler mache oder 0 Fehler. Ne? 10 Fehler finde ich auch schon sehr, sehr hoch. Aber das kränkt mich auch noch. Ne? Also ich bin da auch nicht von gefeit. Aber die Wahrheit ist ja, egal wie viele Fehler ich mache, wie viele Fehler du machst, wir besitzen tatsächlich immer den gleichen Wert. Und das in dieser Leistungsgesellschaft, wo die Kinder so stark gefordert sind, sehr zu funktionieren und in diesem Rahmen der vorgegeben wird, in diesem Leistungsdruck, das hinzukriegen, da brauchen sie sozusagen etwas, was sie raushebt. Und ich glaube, das kann nur Gottes Liebe sein. Das kann nur Gott sein, eben diese bedingungslose Annahme und eben auch dieser Raum, den ich hoffe, dass ich Ihnen den mal wieder zur Verfügung stellen kann, ne, das Gefühl vermitteln kann. Ist ganz egal, wie viele Fehler da noch drin sind. Du bist uns Kerl, du bist toll, du machst das so gut du kannst und das ist mehr als genug. So, ne? Und ja, das ist so, glaube ich, so ein richtig großer Brocken, mit dem ich auch bei vielen Kindern und Jugendlichen zu tun habe, die da auch sehr drunter leiden, wo es gar nicht so einfach ist, sie da aus dieser Ebene auch rauszuführen. So, ne? Also dieser das Gefühl, ich bin das fünfte Rad. Ne? Ja, das ist diese Ausgrenzung. Das passiert ja mehr auch innen drin und auch von der Prägung von der Familie. Ne? Natürlich nimmt man die Beratung der war mit rein, ne, dass die Eltern auch verstehen, was es bedeutet, dass bei einer Legasthenie eben es normal ist, dass noch 50 Fehler am Anfang passieren oder dass bei ADS die Flüchtigkeitsfehler eben nicht ausgemerzt werden können. Und diese ganzen, ne, das gehört ja auch alles miteinander zusammen. Aber der Grund ist, glaube ich, wirklich diese bedingungslose Annahme und Liebe, die Gott gibt, so, ne, um da ranzukommen, ja. Das ist für mich selber oft ein Geheimnis, aber ich glaube, wir tragen das als Christen. Ich trage das irgendwie auch in mir. Und deswegen schwappt etwas davon über. Und ja, da bin ich eigentlich sehr froh und dankbar für. So, ne, also ich brauche da auch immer dieses Vertrauen zu mir selber, dass Gott in mir lebt, dass Gott in mir wirkt. Und immer mit diesem neuen Mut auch dann auf die Kinder zuzugehen. Dass es so ist, einfach, ne, auf den eigenen Glauben, so, ne? Genau. Ja, soweit.
Ja, vielen Dank, Hans Günther. Das war großartig. Ja, ich habe mir ein bisschen angeschaut, in welchen Entwicklungsphasen die Kinder so sind. Jetzt ein bisschen sehr grob vielleicht für eure hochqualifizierten Pädiatrieohren. Aber ich habe mal daran angeknüpft, aus der quasi nochmal ein bisschen eine andere Perspektive eingenommen. Die ganz kleinen, 0- bis 3-Jährigen, vielleicht auch bis 5-Jährigen, also ich hätte jetzt immer so ein bisschen weichere Grenzen mit den Altersangaben setzen. Aber auf jeden Fall die 0- bis 3-Jährigen, da ist ja ihr Hauptthema ist Bindung und Vertrauen. Und ja, auch schon mal so ihre Umwelt erforschen, aber ganz groß ist dieses Bindung bauen, in Beziehung leben. Und ein Wachstumsschritt ist zu erfahren, ich bin Person und Mama ist Person und Papa und wer noch so in der Nähe ist. Und die erfahren ganz viel Leben, Vertrauen, Verlässlichkeit. Und im Grunde erleben sie ja auch, ist ihre Gotteserfahrung auch in diesem Raum von Beziehungserfahrung. Das ist der offene und ganz lebendige Kanal in dieser oder Aufnahme, die Aufnahmefähigkeit in diesem Bereich. Und einen kleinen Patienten von mir möchte ich euch vorstellen, gerade 3 Jahre alt, der kleine Tim, Name geändert, hat vor einem Dreivierteljahr erlebt, dass eine kleine Schwester geboren wurde und im Zusammenhang mit der Geburt die Mutter über 10 Tage auf der Intensivstation landete. Also eine schwierige Geburt, eine schwer betroffene Mutter, sehr verunsicherte Eltern und wenig Energie und Empathie auch noch für den Kleinen da zu sein. Sehr verständlich. Und es ist dann quasi alles wieder gut geworden. Die Mutter ist wieder gesund geworden und konnte auch sowohl das Baby wie den Sohn wieder gut versorgen. Aber der Kleine hat es nicht gut verarbeitet und hat innerhalb weniger Wochen angefangen, sehr aggressiv zu sein und sich zu verhalten, vor allem gegen die Mutter. Und eigentlich in jeder Lebenslage, wo er irgendwie Hilfe oder Zuwendung brauchte, nach dem Vater zu schreien und die Mutter, wenn sie anwesend war, zu traktieren mit Worten und Fäusten und Füßen und allem. Und im Gespräch mit den Eltern haben wir das gedeutet auf diese große Verunsicherung seines kleinen Lebens im Zuge der Geburt der Schwester und der Abwesenheit der Mutter. Er hatte auch in diesen 10 Tagen Intensivstation, wo die Mutter war, keinen Kontakt zu ihr. Weder wurde er mitgenommen, was ich auch noch nachvollziehen kann, noch gab es Telefon oder Videotelefonie. Es gab gar nichts für ihn. Ja, und wir haben das eben gedeutet auf diese Verletzung seiner Bindungsbedürftigkeit in dieser Zeit, dass er ja danach so außer sich war. Ich kann noch dazu sagen, ja, wir haben einen starken Autismusverdacht bei ihm. Es kommt noch dazu, zu seiner Bedürftigkeit. Und genau. Und ich konnte die Mutter anleiten, nochmal sehr stark an der Bindung zu arbeiten und ihn jeden Abend beim zu Bett bringen, nochmal eine Weile durchs Wohnzimmer herumzutragen und ihm zuzusprechen, wie sehr er geliebt ist, dass die schwere Zeit vorbei ist und dass Mama und Papa für ihn da sind, beide, und ihn lieb haben. Und nach nicht mal 2 Wochen hat, also das hat sie dann jeden Abend getan, quasi auf dem Weg zum Zähneputzen, so. Aber in Ruhe. Und der Vater hat es unterstützt, indem er die kleine Schwester im Blick hatte, falls nötig noch. Und ja, in nicht mal 2 Wochen hat das Kind sich quasi also hat sich beruhigen lassen oder hat diese Liebe angenommen, hat aufgehört, aggressiv sich zu verhalten gegen die Mutter. Und es war, ich habe gebetet für diese Familie, weil es mich echt erschüttert hat. Die Mutter war auch sehr verzweifelt, wirklich. Ja, und es war einfach ein Geschenk, das so zu erleben, wie die Mutter in der Lage war, ihrem Kind Liebe zu geben. Und die Eltern beide, aber auch gerade diese Mutter, die so auch krasse Ablehnung erlebt hatte. Ja, und wie groß ihre Erleichterung und Freude war, dass er sich beruhigt hat. Und ich glaube, sie haben gut investiert in Bindung und Liebe zu ihrem Kind. Ich möchte noch eine weitere Entwicklungsphase ins Auge fassen. Ich würde sie eigentlich so ansiedeln zwischen, also vor allem zwischen 5 und 8, aber vielleicht auch zwischen 3 und 10. und will ein Merkmal dieses Alters hervorheben, die, was häufig magische Phase genannt wird, die Kinder in diesem Alter sehr fantasievoll sind. Und manche Kinder leiden darunter, weil sie auch Fantasien haben aus Bildern, die ihnen gar nicht gut tun, die ihnen Ängste machen und sie stark verunsichern. Und andere sind in diesem Alter aber auch, in dem ich sie erlebe, sehr offen für, ja, auch für Glaubensbilder, die ja auch manchmal aus der übernatürlichen Welt kommen, oder sie sind sehr offen und begeistert für einen Gott, der Wunder tut, einen Jesus, der übers Wasser läuft. Diese Dinge fallen ihnen leicht zu glauben, weil sie in dieser Phase der Entwicklung sind, wo da die Begeisterung für da ist. Und ja, da möchte ich euch von Laura erzählen. Sie war da 9 Jahre alt und war mit ihrer Mutter bei mir. Sie hat wahrscheinlich ein Aufmerksamkeitsdefizit, aber ohne Hyperaktivität. Und sie ist klug und kommt in der Schule so einigermaßen zurecht. Aber sie hat immer wieder Mühe, sich zu motivieren, weil sie auch manche Frustrationen erlebt. Und ja, ich habe mit der Mutter und ihr zusammen, haben wir gesprochen über Motivationsprogramme. Wir haben mal den Ben Fuhrmann rausgeholt, das Ich-Schaff's-Programm, um Ziele zu setzen und das spielerisch und mit viel Unterstützung und eben Motivationsarbeit zu machen. Und da gibt es auch die Idee einer Kraftfigur. Ich habe sie gefragt, was für Geschichten sie liebt und ob es eine Vorbildfigur gibt oder eben eine Kraftfigur für dieses Programm. Und die Mutter war dabei und sagte, also solche ja, Kraftfiguren aus Disney-Filmen oder so, das ist nichts für uns. Für uns ist das der Glaube. Und dann sagte das Mädchen sofort, ja, Jesus gibt mir Kraft. Und das habe ich noch nicht erlebt. Nun war es auch ein Stück vielleicht manipuliert von der Mutter, aber es war im Rahmen der Lebenswelt dieses Mädchens, weil es so schön spontan kam. Ja, Jesus gibt mir Kraft. Es hat mich natürlich sehr gefreut. Ich wusste es von der Familie noch nicht bis dahin, dass sie im Glauben verwurzelt sind. Ja, und es ist für mich so ein schönes Erlebnis, weil ich es weiterverwenden kann. Ich kann immer wieder erzählen, ja, da war ein kleines Mädchen von 9 Jahren, die hat gesagt, Jesus gibt dir Kraft. Das ist ganz nett, das ist ganz schön, so nochmal eine Brücke mehr zu haben. Genau. Ja. Und bevor uns die Zeit gänzlich davonläuft, breche ich hier ab. Das, was ich mit euch teilen wollte. Und freue mich auf die Zeit in den Kleingruppen.